Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unser grünes Buchholz. Ich bin Sonja Hesse und ich habe vor kurzem ein Gespräch mit André Emme, unserem Stadtbrandmeister, geführt. André Emme erzählt von seiner Zeit als in der Jugendfeuerwehr in Holm, von der Entwicklung der Feuerwehr von damals bis heute und auch, wie es denn jetzt in den nächsten Jahren weitergehen muss, um die Feuerwehr in Buchholz gut aufzustellen. Normalerweise hört ihr ja Martin Leonhardt und mich hier zusammen. Aber dieses Mal haben wir wieder eine Einzelfolge gemacht, wie letztes Mal auch. Und wir hören einfach mal rein. Manchmal gibt es Windgeräusche, weil wir das Gespräch auf der Terrasse von André Emme geführt haben. Und mein Mikrofon lässt doch erkennen, dass der Wind manchmal um es herum pfeift. Aber eigentlich würde mich noch viel mehr interessieren, in welchem Alter haben Sie eigentlich angefangen?
Ich habe tatsächlich, das Datum habe ich im Kopf, weil ich selber auch Gründungsmitglied der Jugendfeuerwehr Holm war, als Elfjähriger. Am 5.6.81 ist die Jugendfeuerwehr Holm gegründet worden und ich bin Gründungsmitglied. Als Elfjähriger war ich mit dabei.
Genau. Also dann irgendwie auch immer in Holm geblieben und immer hier Mitglied gewesen und so.
Genau.
Ja. Genau, das ist auch irgendwie eigentlich, die Feuerwehr hat sich da wahrscheinlich in der Zeit auch wahnsinnig entwickelt. Also das heißt, es gibt da wahrscheinlich inzwischen, ich denke mir vor, Holm an sich, ist das Holm auch gewachsen oder einfach nur dieses Holm-Seppen sind das so ein bisschen, weiß nicht, annähernd kann man nicht sagen, inzwischen ist das ja der Hauptort, aber,
ja,
aber wie sieht man das aus Holm?
Naja, historisch ist es ja so, dass Holm-Seppensen ist ja als Bahnhof mal entstanden zwischen Holm und Holm-Seppensen. Eine ganz witzige Geschichte, hat meine Oma mir mal erzählt. In der Schule hat man uns immer beigebracht, dass die Holmer und Seppensener sich gestritten hätten, wer den Bahnhof dann haben möchte. Und beide sollten ihn haben. Meine Oma hat immer gesagt, völliger Quatsch, keiner wollte das Ding haben, deshalb hat die Gesellschaft das Ding in die Mitte gesetzt. Also so ist das entstanden und historisch gab es um 1900 schon eine Gutsfeuerwehr, die von den Mitarbeitern vom Gutshof, wenn man das so sagen kann, gefüllt wurde. Und die hatten damals schon diese Handdruckspritzen, die man kennt, wo man hoch und runter pumpt. Und die gab es hier in Holm. Und historisch gab es also um die Jahrtausendwende von 1899 auf 19 auf 20. Jahrhundert hin schon eine Feuerwehr hier. Es aber gibt keine Dokumente und 1952 ist dann die Feuerwehr Holm entstanden, wieder gegründet worden nach dem Krieg. Da war mein Großvater einer der Gründungsmitglieder. Ja, und dann historisch kann man dann erzählen, dass die Feuerwehr immer gewachsen ist. Sie hatte dann zu Anfang einen Anhänger, wo eine Pumpe drin stand aus Wehrmachtsbeständen mit Schlauchmaterialien, wo man einen einfachen Löschangriff vornehmen konnte. Und der wurde hinter einem Trecker gespannt und dann kamen die Leute aus dem Dorf alle zusammen und sind, wenn die Sirene ging oder bevor es die Sirenen gab, gab es tatsächlich diese messigfarbenen Hörner.
In den
50er, 60er Jahren ist man tatsächlich mit diesen Hörnern mit dem Fahrrad durchs Dorf gefahren, wenn der Telefon hatte, die Feuermeldestelle, weil das alte Gasthaus Lohmann, wenn dort etwas gemeldet wurde, dann ist einer mit dem Fahrrad durchs Dorf gefahren und hat dieses Horn geblasen und dann sind die Bauern und Bewohner des Dorfes, die in der Feuerwehr waren, dann zum Gut und haben den Träger besetzt, diesen Anhänger rausgezogen und haben Feuer gelöscht.
Okay, dann war es wahrscheinlich schon ganz schön spät, bis sie dann da ankamen, oder?
Ja, bloß es war halt beschränkt auf den Ort damals noch. Und im Rahmen der Gebietsreform 1972 sind die Ortschaften dann gegründet worden. Und da die Ortschaften Seppensen und Holm-Seppensen keine Feuerwehr hatten, ist die Ortschaft, die Ortsfeuerwehr Holm dann auch zuständig für diese drei Orte, weil wir ein Teil der Ortschaft Holm-Seppensen sind. Und das ist bis heute so geblieben. Ja, das hat sich, wenn wir die Entwicklung der Ortsfeuerwehr Holm, weil wir das gerade angesprochen haben, weitersprechen können, dann irgendwann 1972 ist ein gebrauchter Ford Transit aus der Ortsfeuerwehr Dibbersen übernommen worden. Und damit hat man dann angefangen, mit einem Fahrzeug dann zu arbeiten. Dann gab es in den 80er Jahren ist dann ein zweites TSF angeschafft worden, während dann In Anfang der 80er ist dann auch Atemschutz ein Thema geworden, was vorher überhaupt nicht so der Fall ist, was heute absoluter Standard ist, weil in die Gebäude kann man nur mit Atemschutz rein. Das ist mein Vater übrigens erster Atemschutzgerätewart geworden und Gruppenführer hier in der Feuerwehr gewesen, sodass man als Kind eigentlich immer schon Berührung mit der Feuerwehr hatte. Ja, in den 1999 gab es dann ein neues Fahrzeug, das ist ein sogenanntes Löschgruppenfahrzeug gewesen mit Wasser an Bord, das war wieder ein Quantensprung, weil sonst musste man sich das Wasser immer über Hydranten oder so besorgen und dann hat man das bekommen. Ja, und dann hat sich das so weiterentwickelt, dass wir ein Teil der Stadtfeuerwehr sind. Dann kommen wir schon, das ist ein Thema, das wir haben, dann aber im Rahmen des Bedarfsplans ist dann halt auch ein großes Tanklöschfahrzeug, ein TLR 4000, angeschafft worden. Und jetzt sind gerade Fahrzeuge bestellt worden für die Ortsfeuerwehr Holm, Trelde und Dibbersen. Das sind dann HLF 20, das sind voll ausgestattete Löschgruppenfahrzeuge mit einer, ja, mit Wasser an Bord und für die Hilfeleistung, sodass dann auch Autounfälle zum Beispiel abgeleistet werden können. Und das bildet dann das Gesamtkonzept der gesamten Stadtfeuerwehr zusammen mit dem Equipment der Ortsfeuerwehr Buchholz. Also das ist dann schon etwas ganz anderes als ein Trecker mit Anhänger.
Eindeutig. Ja. Wie groß ist der Anteil der Leute so in Holm so an, in der Feuerwehr? Also ich weiß nicht, gibt's. Also die Feuerwehr ist ja auch so ein bisschen so ein wie so ein Verein, so stelle ich mir das vor. Gerade wenn man in der Jugendfeuerwehr ist, dass man ja so dahin geht, um seine Freunde auch zu treffen und so, mit denen irgendwie auch Spaß zu haben.
Ja.
Und wo man dann irgendwie dann da reinwächst, dass man dann später diesen Job dann auch
übernimmt. Ja, und in Holm gibt es ja eigentlich auch nicht viel mehr. Es gab mal den Holmer Sportverein, der dann auch übergangen ist in den Holm-Seppensener Sportverein. Also da wurde ja mal gegründet, der SV Holm-Seppensener als SV Holm. Mhm. Und irgendwann zum Leidwesen der damaligen Holmer Bevölkerung ist er dann SV Holm-Seppensener umbenannt worden. Ja, der einzige kulturelle Träger, den man hier eigentlich hat, der auch mit Dorffesten und so weiter dafür sorgt, dass hier kulturelles Leben stattfindet. Anfang der 80er war es noch so, dass 2, 3, 4 Holm-Seppensener in der Ortsfeuerwehr Holm waren. Und dann ist es immer, ja, es schwappte immer weiter rüber Richtung Holm-Seppensen, was auch gut ist, weil
wenn dort gelöscht wird, werden muss.
Und im Moment, ich schätze einfach mal, dass weit über 80% der Mitglieder der Ortsfeuerwehr Holm auch im Seppensener sind.
Mhm. Okay, meine Frage war aber auch, wie viele Leute der Leute, die in Holm wohnen, direkt so sind denn eigentlich in der Feuerwehr? Oder weil man da, weil das so gemischt ist, ist es nicht mehr so interessant, weil man nicht mehr nur sich so intern trifft? Oder?
Also damals gab es diese sogenannte Ehrenpflicht. Wer einen Hof hat, ist in der Feuerwehr.
Ja, so, und kann ich mir vorstellen.
Es gab halt kurz nach dem Krieg, sage ich mal, 5 Höfe hier und das Gut. Und da waren die Leute, die einen Bauernhof hatten, die waren in der Feuerwehr. Mhm. Das war einfach so. Und auch Holm ist gewachsen, wenn auch nicht in dem Ausmaß wie Holm-Seppensen, aber dann ist es halt nicht mehr so gewesen, dass jeder Hausbesitzer in der Feuerwehr ist, sondern aber trotzdem war ein großer Anteil der Holmer in der Feuerwehr, was sich jetzt auch schon geändert hat, weil wir jetzt auch, ja, ich sag mal, nicht mehr den alten Dorfkern hier haben.
Ja, früher war wahrscheinlich so, wie Sie erzählt haben, Ihr Großvater hat sie irgendwie gegründet nach dem Krieg wieder nur mit, Ihr Vater... Ja. Irgendwie war auch engagiert und das war selbstverständlich, dass man dann da auch reingeht als
Das ist eine Selbstverständlichkeit,
Kind,
in die Feuerwehr einzutreten,
Als Sie angefangen haben, waren da schon viele Mädchen eigentlich auch dabei oder ist das erst ein neuerer Zug?
Nein, das ist aber witzig, dass Sie das ansprechen, weil wir haben in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre, waren wir tatsächlich die erste Jugendfeuerwehr in der Stadt Buchholz, die Mädchen aufgenommen hat. Was heute absolut selbstverständlich ist. Damals gab es definitiv Diskussionen, auch bei den Aktiven, weil jedes Jugendfeuerwehrmitglied das Recht hat, in die aktive Feuerwehr überzutreten. Mhm. Und wir reden von den 90er Jahren.
Ja.
Und da gab es tatsächlich noch Diskussionen, die sich heute lächerlich anhören. Aber ja, es ist mittlerweile eine Selbstverständlichkeit, dass Frauen, Mädchen in der Jugendfeuerwehr sind, Frauen in der Feuerwehr und auch selbstverständlich, dass diese auch Führungspositionen übernehmen.
Mhm. Wenn sonst auch von den Jungs dann nicht mehr alle dabei sind, braucht man wahrscheinlich auch dann, muss man das andere Geschlecht auch mal mit einbinden und dann hat man ja auch das Potenzial, ist auch größer und ich glaube auch, man sagt ja auch immer, dass so Gruppen eigentlich netter sind, wenn sie beide Geschlechter beinhalten.
der raue Ton verschwindet. Das ist definitiv so. Nein, rauer Ton, ich sag mal, das hat man immer noch ein bisschen dabei. Aber doch, das Zusammenleben ist netter geworden. Ja, definitiv. Ja.
Ja. Wenn wir mal auf die Feuerwehr in ganz Buchholz gucken, wie viele Mitglieder gibt es eigentlich so insgesamt, so, die aktiv sind im Moment?
280 Mitglieder roundabout sind wir seit Jahren schon immer. Und ja, die größte Feuerwehr, die Ortsfeuerwehr Buchholz, die hat zwischen 80 und 100 Teilnehmer. Und die anderen liegen alle so zwischen 30 und 50. Mhm. Die Orte, das sehr ein sehr guter Anteil ist. Mit der Jugendfeuerwehr und den Alterskameraden, die wir haben, die nicht mehr an dem aktiven Dienst teilnehmen dürfen, sind es dann 400 insgesamt. Das entspricht ungefähr 1% der Bevölkerung, wenn man so will, ist in der Stadt Buchholz in der Feuerwehr. Bei 40.000 Einwohnern. Mhm. Schon eine ganz beachtliche Zahl, denke ich mal.
Ja, ich muss echt zugeben, ich komme aus Hamburg und da war mir früher gar nicht klar, dass es auch freiwillige Feuerwehren gibt. Mhm. Ich hätte es überhaupt gar nicht gewusst, habe ich erst irgendwie so mitbekommen, als ich Anfang der 20er war, glaube ich, dass jemand, den ich kannte, in der freiwilligen Feuerwehr war, weil ich irgendwie so als Grundschulkind dann irgendwie mal bei der Feuerwehr, aber dann halt Berufsfeuerwehr war und irgendwie dachte, das ist normal, das ist ein Beruf, den man hat und alles andere habe ich total ausgeblendet vorher. Das ist natürlich hier ganz anders. Da frage ich mich doch auch, das ist ja auch ein gewisser Zeitaufwand, den man da aufbringen muss.
Ja, definitiv. Da können Sie jeden Partner fragen, der einer Frau oder eines Mannes in der Feuerwehr ist. Das ist definitiv so. Der Zeitaufwand, gerade wenn man ein Amt innehat, ist schon immens. Aber ist auch notwendig. Wir müssen üben, damit wir fit sind, die Gefahrenlagen von dem Bürger abzuwenden. Aber auch natürlich soll das Gesellige auch nicht zu kurz kommen. Wir wollen es natürlich auch außerhalb unserer Pflicht so einmal treffen. Und das findet also auch statt.
Da gibt es wöchentliche Treffen oder?
Ja, und das ist tatsächlich, es nennt sich Dienste bei der Feuerwehr. Wir treffen uns zu Diensten, das sind Übungsdienste. Und da wird halt, ja, ich sag mal ganz profan, geübt, wie man Personen aus Autos rettet, wie man Feuer bekämpft, wie man spezielle Feuer bekämpft, Innenangriff, Atemschutzausbildung und. Also sehr spezifische Ausbildung, den wir benötigen, um ja, das machen zu können, was wir machen.
Wer, also einmal die Frage, wer leitet das an? Und da muss ja auch irgendjemand da sein, der sozusagen die Übung ja auch irgendwie organisiert, zusammenstellt und sagt, das ist irgendwie notwendig, da sind wir noch irgendwie verbesserungsfähig und so weiter. Ist das Ihr Job als Strand, als Stadtbandmeister?
Entschuldigung. Kein Problem.
An diesem Strand.
Nein, alle, also natürlich muss ich als Chef darauf achten, dass es läuft, aber wir haben natürlich in jeder Wehr, jede Ortsfeuerwehr hat einen Ortsbrandmeister, der der Ortsfeuerwehr vorsteht und dann gibt es Ausbildungsgruppenführer. Wir haben einen Stadtausbildungsleiter. Wir fangen zum Beispiel in der nächsten Woche an, zusammen mit der Gemeinde Jesteburg eine Truppmannteil 1 Ausbildung zu machen. Früher hieß das Grundlehrgang und das trifft es auch ganz gut. Die Mitglieder, die aus der Jugendfeuerwehr kommen und Seiteneinsteiger, werden halt in den Grundtätigkeiten ausgebildet. Das wird dann 2 Jahre lang vertieft in jeder Feuerwehr. Und nach 2 Jahren hat man dann diese Truppmannteil 2 Abnahme und ist dann, ich sage es einfach mal, vollwertige Feuerwehrfrau und vollwertiger Feuerwehrmann. Dann gibt es Lehrgänge, die man besuchen kann auf Kreisebene. In der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Hittfeld kann man einen Maschinistenlehrgang durchführen, um die Pumpe, die hinten an den Fahrzeugen dran ist, bedienen zu können. Es gibt Funklehrgänge, es gibt Atemschutzgeräteträgerlehrgänge, weil das kann man nicht einfach so machen. Mhm. Und dann gibt es weiterführende Lehrgänge in Celle, in der Landesfeuerwehrschule. Und dort werden die Truppmann-Ausbildung, ein Trupp sind immer 2 Leute, und der den führt, muss schon ein bisschen mehr wissen. Dann Gruppenführerausbildung, das sind dann eben, eine Gruppe sind 9 Leute, das ist ein Löschgruppenfahrzeug. Und dann gibt es den Zugführer, der halt mehrere Fahrzeuge zusammen befehligen kann. Und ja, das sind so diese weiterführenden Lehrgänge, die man halt braucht, um ein Amt ausführen zu können und das machen zu können, was wir tun.
Könnte ich denn mit meinen etwas über 50 Jahren auch noch sagen, ich möchte es einsteigen, ich mache so einen Truppmann 1, mache eine Truppmann 1 Ausbildung oder Truppmann, ist das irgendwann?
Ja, heißt immer noch Mann, aber selbstverständlich.
Truppfrau.
Selbstverständlich.
Echt?
Die einzige Einschränkung ist ich darf das sagen, weil ich auch 52 bin, in unserem Alter darf man, fängt man nicht mehr an, Atemschutz-Ausbildung zu machen, weil das ein sehr intensives, eine sehr intensive Tätigkeit ist. Und da fängt man in jungen Jahren mit an, sammelt Erfahrung und fängt zu spät nicht mehr an.
Ist wahrscheinlich was, was ein Taucher auch ähnlich, also hat das was mit Tauchen zu tun?
Nein. So diese die Atemschutzausbildung ist die reine Ausbildung für die Personen, die in den Innenangriff vorgehen. Okay. Weil wir dort immer Atemgifte haben, müssen wir Atemschutz tragen, um in die Gebäude vorzugehen. Aber das ist ja nicht nur das Atmen aus der Flasche, sondern man muss dann auch arbeiten, unter Hitze arbeiten können. Mhm. Und das trainieren wir. Und man muss auch eine Tauglichkeit nachweisen, dass man fit ist, das machen zu können.
So. Sie hatten einmal schon angesprochen, den Feuerwehrbedarfsplan. Ich muss zugeben, ich habe ihn in Teilen zumindest gelesen und fand das ganz spannend, wie was man da so für Betrachtungen anstellt, wie man, wann man wo irgendwie sein kann, welche Wehren, an welchen, von welchen Standorten wie schnell irgendwo hinkommen können. Da sind wir in Buchholz ja bisher noch nicht so richtig gut aufgestellt.
Naja, wir setzen den Schritt für Schritt um. Wir können nicht alles auf einmal machen. Mhm. Aber was wir tun ist, einmal sind das die Gebäude, die wir bauen, so wie der Bedarfsplan das vorgelegt hat. Zum Beispiel Spritze wird jetzt, in der nächsten Woche ist der erste Spatenstich, wird das Gebäude gebaut, raus aus dem Ort, näher ran an die Stadt, an den Kattenberg ran. Und Spritze ist auch eine sehr wichtige Ortsfeuerwehr, weil die Spritzer die Buchholzer in der Tageseinsatzbereitschaft unterstützen.
Das heißt, der Westen von Buchholz wird dann auch aus Spritze mehr, die können dann weiter so nah sozusagen in diesen
nicht nur das gesamte Minuten. Das gesamte Stadtgebiet, aber die können natürlich auf die Seite besser zugreifen. Mhm. Des Weiteren haben wir sogenannte Satelliten. Bei den Stadtwerken in Buchholz steht das alte TLF der Buchholzer Feuerwehr, das wir als Satellitenfahrzeug einsetzen. Das bedeutet, dass dort Mitglieder, die nicht aus Buchholz kommen und im Gewerbegebiet arbeiten, alarmiert werden und tagsüber mit ausrücken und so die Einsatzstärke, die Einsatzkraft, Einsatzverstärker ist eigentlich das bessere Wort als Satelliten, aber das hat sich irgendwo so eingebürgert, dass das Einsatzverstärker sind tagsüber. Und die sind dabei, die Feuerwehr tagsüber zu unterstützen. Das ist jetzt in Corona etwas schwierig geworden, weil einige Mitarbeiter aus den Stadtwerken Homeoffice haben, dort gerade umgebaut wird. Wir sind aber dabei, das wieder aufzubauen und das zu etablieren, dass dort eine richtige Unterstützung stattfindet. Das ist sehr wichtig, weil da waren ja weiße Flecken. Des Weiteren, hier in Holm, wir haben ja anfangs darüber gesprochen, ist historisch die Wehr entstanden. Aber wenn man sieht, dass, ich glaube, Holm-Semsen hat jetzt schon 8000 Einwohner.
Das ist der größte Stadtteil in Buchholz, habe ich neulich gerade gelesen.
Und dass hier in Holm selber noch nicht mal 300 Einwohner sind und dass zentral in Holm-Semsen schon Flecken sind, dann macht es natürlich Sinn, dass auch nach dem Bedarfsplan das Feuerwehrgerätehaus dort vor dem Sportplatz gebaut wird.
Gerade auch in Seppensen gibt es ja auch größere, also dann genau. Weiter, noch weiter nördlich auf der, für die Stadtfeuerwehr auf der anderen Seite der Bahn.
Richtig.
Wo die ja wirklich manchmal schwer hinkommen.
Genau. Da muss ich gerade nochmal rein,
okay.
Weil wir beschaffen ja gerade neue Fahrzeuge in Trelde und in Holm. Und die Fahrzeuge, die dort abgängig sind, die kommen dann zum Standort Stadtwerke, weil die passen durch den Tunnel.
Okay.
Das heißt, dann haben wir auch diesen taktischen Vorteil, dass wir von den Stadtwerken, die ja nicht weit weg sind vom Tunnel, dort den Erstangriff, der wichtige Erstangriff, dann dort schneller durchgeführt werden kann. Auch das werden wir umsetzen.
Das heißt, der Satellit sozusagen bei den Stadtwerken ist schneller durch den Tunnel durch als die Hauptfeuerwache der Stadtfeuerwehr.
Ja, das ist dann so, aber da sind dann auch teilweise Leute drin, die auch in der Stadt Buchholz in der Feuerwehr, zum Beispiel der Ortsbrandmeister der Feuerwehr Holm arbeitet bei den Stadtwerken, fährt aber dann beim Alarm der Buchholzer Feuerwehr dort mit und die sind dann als erstes vor Ort. Das ist ganz wichtig, dass wir da, ich nenne sie mal schnelle Eingreiftruppe.
Hört sich auf jeden Fall gut an.
Ja.
Ich glaube, innerhalb von 8 Minuten ist eigentlich der Plan, jedes Haus erreichen zu können.
Ja, das ist so. Das ist eine Empfehlung, den der Verband Deutscher Berufsfeuerwehrleiter rausgegeben hat für Berufsfeuerwehren. Also das ist der höchste Standard, den man sich aussuchen kann. Und ich finde es gut, dass die Stadt Buchholz sich diesen höchsten Standard nimmt, der für Berufsfeuerwehren gilt. Bremen zum Beispiel hat aus finanziellen Gründen nicht die Möglichkeit, eine ganze Gruppe hinzufahren. Die haben das auf 6 Leute runtergebracht und das Ganze auf 11 Minuten verlängert. Macht keinen Sinn. Das ist einfach nur eine finanzielle Herunterbrechung dieser Rettungszahl. Ich finde es sehr, sehr beachtlich, dass wir als freiwillige Feuerwehr uns dieselben Ziele setzen wie eine Berufsfeuerwehr. Aber das heißt, dass wir den Schutz der Bürger an erster Stelle setzen. Und das finde ich sehr gut. Ist aber auch ein Ziel, bei dem wir sehr viel Geld in die Hand nehmen müssen. Bau eines Gerätehauses ist nicht günstig. Das sieht man jetzt an Sprötze und Tom Seppensen.
Gerade auch Sprötze, wo man dann ja im Moment auch es die Probleme gibt, überhaupt die Aufträge zu vergeben. Das ist, ja. Kommt noch dazu.
Ja. Ja, aber ich finde es gut, dass die Pflichtaufgabe Brandschutz und Hilfeleistung von der Stadt Buchholz so angegangen wird, wie sie jetzt hier angegangen wird. Also Hut ab. Ja, da muss man wirklich sagen, dass dort Verwaltung und Politik dieses hohe Ziel, mir fehlen jetzt gerade die richtigen Worte, dass dieses hohe Ziel auch so annehmen und uns selber gegeben haben, diese 8 Minuten fast. Ja.
Es gibt ja dann noch so Grenzgebiete immer um die Stadt herum. Das heißt, wenn aus Holm das Gerätehaus nach Holm-Seppensen verlagert wird, dann ist ja Holm sozusagen dann eher Randgebiet und nicht mehr so gut versorgt, weil es nicht mehr so im Zentrum, das nicht mehr so dieses zentrale Gerätehaus hat. Dann wird aber auch zusammengearbeitet mit den benachbarten Wehren wieder,
habe ich
das gelesen. Ne?
Genau, weil Schierhorn ist nicht weit weg und Schierhorn würde dann bei gewissen Einsatzstichworten, zum Beispiel Feuer 2, das ist dann so ein, sag ich mal, ein Wohnungsbrand oder ein Carportbrand, dann würden die Auto, also das ist jetzt schon so, dass sie es jetzt schon mit ausrücken bei diesen Einsatzstichworten in Holm. Ja.
Genau, ich habe heute gerade gelesen, ich habe heute das Wochenblatt von gestern gelesen, da war ja auch irgendwie so eine Übung ganz groß von Ihnen drin, die Sie am Krankenhaus jetzt gerade neulich...
Von der Ortsfeuerwehr Buchholz, ja.
Genau. Ach, es ist dann nicht die gesamte Feuerwehr, sondern ist dann nur der Teilbereich der von der Ortsfeuerwehr
Buchholz. Wir hatten das mal vor, das als Stadtübung zu machen. Wir haben ja auch in den letzten Jahren dort auch schon geübt. Aber aus organisatorischen Gründen, der Kreisfeuerwehrtag fand nämlich parallel statt. Da wäre sonst keine Führungskraft da gewesen, die mit hätte üben können. Und deshalb ist das auf Ortsebene durchgeführt worden, diese Übung. Wir sind aber verpflichtet auch zu üben und machen das nicht nur auf Ortsebene, sondern auch in gewissen Abständen Übungen auf Stadtebene, weil es der Gesetzgeber auch vorschreibt, dass wir das tun müssen.
Weil es ja, gibt es eigentlich in Buchholz sozusagen Risiken, die besonders hoch eingeschätzt werden, wo man weiß, wenn dort irgendwie ein Brand gemeldet wird, dann müssen mehr ausrücken oder wie wird das eigentlich so?
Es gibt verschiedene Einsatzstichworte, die die Größen des Feuers kategorisieren.
Mhm.
F1 ist zum Beispiel ein Feuer 1, Papierkorb oder so etwas oder ein Auto, wo man weiß, das breitet sich nicht weiter aus. F2 ist dann schon etwas größer und bei F3 kommt dann schon richtig viele Feuerwehren, die dann diesen Brand bekämpfen. Diese Einstufung wird schon nach der Meldung vorgenommen, die der die 112 gewählt hat, vorgenommen. Der Disponent, der da sitzt, der macht schon eine Kategorisierung. Mhm. Und danach wird dann festgelegt, wie viele Fahrzeuge ausrücken.
Wen erreiche ich denn eigentlich, wenn ich jetzt 112 wähle?
Das ist die Leitstelle in Winsen.
In Winsen.
Genau.
Und die sagen dann, okay, das und das. Und dann geben die sozusagen die Meldung weiter an die entsprechenden Leute, Ortsfeuerwehren.
Genau, wir haben ja alle so einen Melder am Gürtel und dann werden wir alarmiert.
Mhm.
Wer wie ausrückt, das legen wir aber als Stadtfeuerwehr fest. Das heißt, wir haben vorher gesagt, wenn im Krankenhaus ein Mülleimer brennt, kommt der und der und der.
Mhm.
Wenn im Krankenhaus ein ganzer Flügel brennt, dann kommt der halbe Landkreis. Also platt gesagt haben wir vorher festgelegt, das ist die AAO, das heißt Alarm- und Ausrückeordnung. Und wir haben uns im Vorwege Gedanken gemacht, wer bei welchem Einsatzstichwort dorthin kommt.
Also eine Risikobewertung vorgenommen.
Sozusagen,
ja. Für alle möglichen, auch wahrscheinlich exponierten Gebäude, genau, unterschiedlichster Art.
Genau. Ja. Wir haben jetzt in dieser Woche im Gewerbegebiet Trelder Berg ein Feuer gehabt. Da hieß es nur, Maschine brennt. Das war aber ein Gerät, wo Granulat verflüssigt wird für die kunststoffverarbeitende Industrie, sag ich.
Okay.
Die Halle ist 40 mal 60 Meter groß.
Mhm.
Und dann hieß es auf einmal, Flammen schlagen aus dem Dach heraus. Und Sie können sich vorstellen...
Und wenn das Kunststoffgranulat ist...
Genau, da wird man ziemlich nervös. Also ja. Das sind alles so Sachen, die bekommt man so gar nicht mit. Mhm. Aber es hätte eine Katastrophe werden können. Das sind so beinahe Sachen, die gerade noch abgewendet werden, die der Bürger so eigentlich gar nicht mitbekommt.
Nee, habe ich nichts von gehört, genau.
Ja.
Hat die Feuerwehr gut gearbeitet,
ja,
finde ich.
Genau.
Das ist doch super.
Ja.
Ich hatte irgendwie auf ihrer Webseite, glaube ich, noch gesehen, da hatten sie beschrieben, die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Hittfeld, glaube ich, beim LKW-Brand auf der A1. Das Foto sah sehr beeindruckend aus, weil es irgendwie aussah, als wäre es im tiefsten Winter gewesen, weil alles weiß war. Aber es war nicht im Winter, oder?
Das war wahrscheinlich Schaum. Ich habe das Bild jetzt nicht vor Augen. Aber natürlich, wenn zwischen zwei Autobahnen Auffahrten oder Abfahrten etwas passiert und das nicht genau definiert ist, wo es ist, dann fahren beide Feuerwehren an. In diesem Falle Hittfeld und Diversen. In die andere Richtung genauso. Diversen und Rade arbeiten gemeinsam. Also wir arbeiten dann natürlich mit den anderen Feuerwehren zusammen, die von der anderen Seite auf die Autobahn fahren.
Das heißt, man fährt dann von zwei verschiedenen Abfahrten dahin und stellt sich dann sozusagen auf beide Fahrtrichtungen, oder?
Kommt drauf an, wie die Meldung ist.
Ja.
Wenn man hört, das ist auf der Autobahn A1 Dibbersen Richtung Hittfeld, dann ist es klar definiert.
Mhm.
Manchmal, die sind sehr aufgeregt, die Leute im Auto. Ich bin hier auf der Autobahn und stehe und da. Dann müssen wir auch suchen.
Ja.
Und manchmal ist es dann auch 10 Kilometer weiter und das ist nicht in unserem Gebiet. Oder eine andere Feuerwehr kommt aus einem anderen Gebiet in unser Gebiet, weil die Meldung einfach zu undeutlich war.
Mhm.
Ja, das kommt alles vorher.
Mhm.
Das sind natürlich auch Einsätze, wo die Kameraden und Kameradinnen auch sehr geschult werden müssen, weil da manchmal auch die Einsätze mit hohen Belastungen zu tun haben. Wenn man so schwere
Unfälle.
Ja, genau.
Ich habe noch ein Thema. Man merkt das ja gerade. Ich habe heute auch das viel gehört. Ich war heute in Wasserwerken hier im Landkreis Harburg unterwegs. So die Dürre, damit ja auch die Waldbrandgefahr, die man sich so vorstellt. Wie ist denn die Feuerwehr in Buchholz so auf Waldbrände vorbereitet? Wir haben ja auch ein bisschen Wald und natürlich, ich denke mal, wahrscheinlich wird sie auch dann rangezogen, wenn es mal irgendwie umliegend irgendwie größere Brände hätte. Ich habe noch nie von einem großen Brand hier gehört, aber ab und zu ein paar kleine werden wahrscheinlich mal passieren.
Ja,
oder?
Und mittlere auch, aber wie gesagt, da kriegt man selten was mit, weil sowas steht dann manchmal auch gar nicht in der Zeitung.
Mhm.
Man muss auch sagen, dass die Brände deshalb nicht mehr so groß werden, weil heutzutage sehr schnell gemeldet wird. Das heißt, heute hat jeder ein Handy dabei. Wenn ein bisschen Rauch zu sehen ist, wird sofort etwas gemeldet. Und diese Meldeketten sind sehr kurz geworden, deshalb werden die schnell entdeckt und wir können schnell eingreifen. Unser größtes Problem ist tatsächlich nicht die Staatsforsten und die Landesforsten, die machen alles vorbildlich, aber der größte Teil der Wälder in der Stadt Buchholz ist Privatforst. Und die Besitzer dieser Wälder schneiden ihre Wege nicht frei, sodass wir mit unseren immer größer werdenden Fahrzeugen Probleme haben, dort durchzukommen.
Okay.
Wir arbeiten mit, zum Beispiel in Holmseppensen ist ein Stützpunkt, weiß ich nicht, eine Niederlassung, nenne ich sie mal, vom Forstverband Holmseppensen-Jesteburg. Und wir haben jetzt zum Beispiel neu ausgearbeitete Waldbrandkarten. Mit denen zusammen haben wir besprochen, wo können wir mit unseren Fahrzeugen wenden, wo sind Zisternen, wo sind Wasserentnahmestellen, wo kann man langfahren. Das ist gerade neu überarbeitet worden. Diese Karten befinden sich auf den Fahrzeugen. Jede Feuerwehr hat diese Karten. Und da arbeiten wir eng mit den Förstern hier vor Ort zusammen. Die wiederum sagen uns auch, wir können die privaten Waldbesitzer nicht zwingen, ihre Wege frei zu schneiden. Das ist Privatbesitz. Also kann ich hier dieses Interview auch nochmal nutzen, um einen eindringlichen Appell an alle Waldbesitzer richten, dass sie bitte ihre Wege frei schneiden, damit wir, wenn es in deren eigenen Wäldern mal brennt, auch dorthin kommen
können. Sind das denn dann die Wälder sozusagen... Ja, im städtischen Bereich wirklich dann so die Teile, die dann um die Häuser herum sind, wo dann viel noch Wald steht oder so, man muss ja sagen...
Wir reden auch über das, was jetzt zum Beispiel in der Nähe von Brunsberg ist, bei der Höllenschlucht, da gibt es viel Privatbesitz.
Okay.
Das ist nicht alles Staatsforst.
Ja, ich muss echt zugeben, Höllenschlucht... wird da hinzukommen. Okay, da gibt es noch so ein paar Wege so außenrum.
Ja, das ist...
Aber da reinzukommen ist dann schon...
Das ist eine Herausforderung, ja. Ja. Und dann müssen wir längere Schlauchleitungen legen, wenn so etwas passiert, ja.
Als Spaziergänger freut man sich natürlich, dass da nicht die ganzen großen Wege sind, genau.
Das ist richtig. Aber eben auch die kleinen Wege müssen von den Waldbesitzern gepflegt und freigeschnitten werden. Und
gibt es da eine Verpflichtung? So von den... Das, oder ist das einfach nur
Eigentum verpflichtet,
ja.
Das ist definitiv so und das ist ja auch zum Selbstschutz, also das ist ja ein Wert, den wir dann ja auch für die Waldbesitzer dort schützen. Aber wie will man ihnen beikommen, wenn sie es nicht machen?
Ja.
Auf ihrem Privatgrundstück, ja.
Weiß man eigentlich... Ich habe ja neulich irgendwo mal gehört, dass so auch Waldbrände häufig eigentlich eher meistens durch menschliche Fehler irgendwie eigentlich auch passieren.
Durch menschliche Fehler oder durch menschliche Dummheit?
Ja.
Und durch kriminelle Handlungen von Menschen. Das kann ich so unterstreichen. Ja, das ist leider so. Brandstiftung ist immer ein Thema. Ja.
Ja, auch so. Man hört ab und zu mal so im Stadtgebiet, dass leider irgendwie auch Brandstiftung passiert. Genau.
Ja.
Ist das regelmäßig übers irgendwie dauernd immer werden oder gibt es auch so Hochphasen? Oder ich habe jetzt in letzter Zeit längere Zeit nichts mehr im Wochenblatt gelesen, aber es bedeutet natürlich nichts. Es kann ja auch.
Nein, also wenn man so etwas sieht wie ein Holzhaufen, der direkt an der Straße liegt und der fängt an zu brennen, dann liegt die Vermutung nahe, dass da ein Mensch kriminell gehandelt hat, sage ich jetzt einfach mal. Das kommt leider vor und es ist auch nicht selten.
Mhm. Ja, und es ist eine Gefahr eigentlich für die Allgemeinheit, muss man
definitiv
sagen. Weil es natürlich auch auf andere Gebäude ein anderes Eigentum übergreifen kann.
Natürlich.
Wir haben ja noch neben der Dürre haben wir manchmal noch eine andere Krise, den Krieg und dadurch ja auch diese Gaskrise bei uns, wodurch ja man das Gefühl hat, dass alle Leute... versucht, sich auf den Winter vorzubereiten, indem man entweder Elektroheizung kauft oder für den eigenen Kamin irgendwie Holz hortet zu Hause. Das heißt, wahrscheinlich wird im Winter irgendwie wahnsinnig viel auch mit Holz geheizt werden, um die Gasheizung zu entlasten. Ist das eigentlich eine große Gefahr in Buchholz? Kommt da häufiger was vor?
Ja, Schornsteinbrände sind gar nicht so selten.
Mhm.
Und da kann ich nur appellieren, dass die Bürger dafür sorgen, wenn sie dann heizen, und es wurde lange nicht mehr geheizt, den Schornsteinfeger informieren, dass er den Kamin kehrt. Weil der sogenannte Glanzruß, der da drin ist, wenn lange nicht gekehrt worden ist, der entzündet sich. Und dann haben wir Schornsteinbrände, auf jeden Fall. Und das ist nicht ungefährlich.
Ja.
Also da sollte man auf jeden Fall, wenn man sich unsicher ist, wann das letzte Mal etwas gemacht worden ist, den Schornsteinfeger anrufen und darum bitten, dass der Kamin gekehrt wird.
Da gibt es ja auch, weiß nicht, ob Sie da irgendwie was zu sagen können, aber es gibt ja auch geschlossene Öfen, offene Kamine gibt es wahrscheinlich kaum mehr, so denke ich mal, so in normalen, neueren Einfamilienhäusern eher.
Ja, das ist gar nicht zulässig.
Die müssen alle verschlossen sein.
Die müssen jetzt ja auch mit Zuluft, Öffnungen und einer Anlage ausgestattet sein, die den CO2-Bestimmungen Genüge kommt. Also da muss auch
genau, wenn der Kamin an ist, muss ein Fenster geöffnet werden automatisch oder sowas auch, oder?
Ja, das sind die Sicherheitsmaßnahmen. Mhm. Aber man muss ja tatsächlich richtige Regelung, dass der Zug so sein muss, dass man auch nicht nur rußig verbrennt. Also dass man wirklich regeln kann, wie das Feuer brennt.
Auch das ist ja etwas, was wahrscheinlich ältere Kaminöfen nicht unbedingt haben.
Dass auf keinen Fall, nein.
Da ist also dann nach Rüstungspflicht für alle, die da jetzt wieder verstärkt einsteigen.
Ja, und man sollte auch an Nachhaltigkeit denken und an unsere Umwelt, ganz bestimmt, weil das tut der Umwelt nicht gut. Also das sage ich ja als Heizungsbauermeister.
Das heißt, Sie machen als Heizungsbauer, das ist Ihr Beruf, das heißt, Sie bauen Heizung und...
Nein, ich habe gewechselt in die Industrie und ich arbeite im Vertrieb für eine Firma, die sich um Produkte für den hydraulischen Abgleich für eine Heizung...
Das heißt, Sie sind hervorragend vorbereitet mit Ihrem auf den nächsten Winter.
Ich hoffe, ja.
Ja, ich hätte dann keine Themen mehr. Wenn Sie noch was sagen möchten, was Ihnen noch wichtig ist.
Ich schaue noch mal, was Sie hier hatten, ob wir alles angesprochen haben.
Wie lange Sie schon Stadtbrandmeister sind?
Ja, ist das wichtig? Ich glaube nicht. Wichtig sind die 280 Mitglieder, die tatsächlich Tag für Tag 24/7, 365 Tage im Jahr, ob Weihnachten oder Ostern, immer für das Wohl der Bürger in der Stadt da sind. Diese 280 Mitglieder, das ist wichtig. Dass die als Team arbeiten, weil Feuerwehr ist Teamwork. Ein Einzelner kann gar nichts bewirken. Ja. Wir arbeiten immer als Team und das ist das ist auch ein Reiz der Feuerwehr.
Das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch. Vielen Dank.
Ja, ich glaube, das, was André Emme als letztes gesagt hat, kann man gar nicht stark genug betonen. Welch ein Glück, dass es in Buchholz eine so gut funktionierende Feuerwehr gibt, die auch mit durchaus ausreichenden Mannschaftsstärken agiert und, wie Herr Emme sagte, wirklich ja jeden Tag rund um die Uhr immer zur Verfügung steht. Da können wir uns alle sehr glücklich schätzen. Ich möchte mich noch einmal sehr herzlich bei Herrn Emme für das Gespräch bedanken. Ich fand es sehr aufschlussreich und interessant. Ich hoffe, das ging Ihnen, euch, liebe Zuhörer, auch so. Und wir freuen uns natürlich wie immer über Feedback, Kritik, vielleicht weitere Fragen an unseren Stadtbrandmeister. Dann können wir dieses Gespräch vielleicht noch einmal wiederholen. Ihr erreicht uns unter podcast@grüne mit UE geschrieben, also grüne-buchholz.de. Schaut auch gerne auf unsere Webseite unter grüne-buchholz.de. Da findet ihr uns unter Themen-Podcast. Auch dann, wie gesagt, weitere Informationen zu dieser Folge. Ich werde mal schauen, welche Bilder und netten Artikel ich denn finde. Und ansonsten freue ich mich schon auf das nächste Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss!